Clara.
Christian.
Wenn wir Kommunen oder Unternehmen bei uns im Podcast fragen, welchen Wunsch haben sie an die Politik? Was ist dann deiner Meinung nach die meistgenannte Antwort?
Planungssicherheit?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Punkt, in dem sich alle einig sind. Planungssicherheit, Investitionssicherheit.
Ja, also das kann man wirklich in einem Wort sagen. Das taucht immer wieder auf.
Hast du den Eindruck, die Bundesregierung hat das auch auf dem Schirm, diesen Wunsch?
Ich glaube schon. Sie reden auf jeden Fall immer viel darüber. Wir brauchen jetzt Planungssicherheit, wir brauchen jetzt Planungssicherheit. Es scheint aber in der Umsetzung sehr schwierig zu sein, wenn wir gucken, was es dann doch für ein Hin und Her, sei es jetzt das Gebäudemodernisierungsgesetz, ehemals Gebäudeenergiegesetz.
Gab es auch mal bei der E-Autoförderung, gab es auch mal.
E-Autoförderung, es gab es auch mal im Bau, bei so Standards für Neubauten, Förderung und so. Also es taucht immer wieder auf, weil die Realität dann, glaube ich, wie es manchmal so ist, ne? Man kennt das auch selber aus dem Privaten, man macht Termine, aber manchmal kommt das Leben dazwischen.
Es gibt gewisse Zwänge und dann. Vergangene Woche hat die schwarz-rote Koalition sich auf eine Kürzung der Wärmepumpenförderung geeinigt. Hm. Die ist nirgendwo so hoch wie in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Deshalb ist unsere Wärmepumpe auch so teuer, die Installation. Das hören wir häufiger. Das Problem daran ist, das ist ein bisschen wie bei der DDR, bei der Maueröffnung. Diese Regelung gilt ab sofort unverzüglich. Und einen Tag später wurde das Portal zur Beantragung der Förderung bereits offline genommen. Das heißt, wer mit der bisherigen Förderung kalkuliert hat und vielleicht sogar schon einen Vertrag unterschrieben hatte für die Installation einer Wärmepumpe, der oder die hatten Pech gehabt. Das Prinzip der Planungssicherheit wurde da ziemlich deutlich wieder aus dem Fenster geworfen. Und gegen dieses Chaos, da wehren sich jetzt einige Unternehmen, die ihren Kunden Wärmepumpen verkauft haben. Enpal zum Beispiel, 1,5 Grad, Octopus Energy und auch unser heutiger Gast haben der Bundesregierung einen offenen Brief geschrieben und gesagt, so geht das nicht, Leute. Wir begrüßen bei uns ganz herzlich im Klimalabor den Chef von Deutschlands größten Wärmepumpeninstallateur, Termondo. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, hallo auch von mir. Wir sind gespannt, was das für Sie bedeutet. Aber bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau. Felix Block, haben Sie einen Überblick, wie viele Verträge Sie seit vergangener Woche gebrochen haben?
Also, ich habe einen sehr guten Überblick. Ich glaube, Vertragsbruch ist jetzt wahrscheinlich nicht so, wie wir das empfinden. Wir sind ja im Prinzip mit einer Situation konfrontiert gewesen, mit der eigentlich so keiner gerechnet hat. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass wir so ein laufendes Geschäft haben. Wir haben jede Woche ungefähr 1000 Termine mit Kunden. Dort werden dann Angebote erstellt. Die Angebote werden dann unterschrieben, digital. Und dann laufen sie in der Regel auch sehr schnell durch einen Prozess, wo die Förderung eben beantragt wird. Und dann kommt einer mit so einer Kettensäge und schneidet diesen Prozess einmal durch, weil plötzlich diese Beantragung der sogenannten BZA nicht mehr möglich war im KfW-Portal. Ne? Bei der KfW beantragen wir im Namen des Kunden die Förderung und das war einfach schlichtweg nicht mehr erreichbar.
Nur um es einmal zu erklären, die KfW, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist ein bisschen ein alter Name sozusagen, aber genau. Die vergeben im Grunde in solchen Fällen staatliche Kredite, kann man sagen, staatlich gestützte Kredite und werden auch viel für Entwicklungszusammenarbeit genutzt, aber auch in solchen Fällen. Und das andere müssen Sie jetzt erklären, BZA heißt die Förderung eigentlich?
Genau, das ist diese Berechtigung zum Förderungsantrag. Ah. Also im Prinzip ist das ein Dokument, was wir ausstellen, mit denen dann der Kunde sich im Portal einloggen kann und dort im Prinzip die Förderung beantragen kann. Und dann ist die Förderung sicher. Damit ist sie sozusagen verbrieft und kann dann im Prinzip abgerufen werden, sobald die Anlage installiert ist.
Das war jetzt aber vergangene Woche plötzlich nicht mehr möglich. Das heißt, Termondo-Kunden bekommen jetzt keine Förderung oder weniger Förderung?
Genau. Also in der Regel brauchen wir, also nur vielleicht, weil Sie haben initial nach der Größe des Problems gefragt für uns, wie viele Leute betroffen sind. Und bei uns waren ca. 100 Leute betroffen, die schon im Prinzip geklickt hatten, nennen wir das. Also die im Prinzip digital eine Unterschrift geleistet haben, aber eben dann der Antrag halt noch nicht, also diese sogenannte BZA noch nicht vorlag, weil sie einfach, da brauchen wir so 1-2 Tage für. Damit sind wir übrigens deutlich schneller als viele andere. Also ich glaube, das Problem ist bei anderen Anbietern, auch vor allem kleineren Handwerkern, die öfter mal warten müssen, bevor sie sowas machen können, bis zum Wochenende zum Beispiel, die sind natürlich viel mehr betroffen als wir. Und insofern ist das aus unserer Sicht schon sehr unglücklich, dass es so abrupt kommt, weil es auch wieder so eine Art Vertrauensverlust ist für die Kunden, die schon irgendwo im Prozess waren, sich darum bemüht haben, das Gespräch hatten und vielleicht auch schon diesen Vertrag unterschrieben haben. Die müssen wir jetzt irgendwie auffangen. Das tun wir auch mit individuellen Lösungen und teilweise auch Kulanzregelungen. Und darüber hinaus.
Das heißt, Sie gleichen aus, was die Bundesregierung jetzt nicht
mehr bezahlen möchte. Ja, genau. Also wir gleichen das partiell aus. Wir können es nicht voll ausgleichen. Ne? Also
welche Summe geht es denn genau?
Genau. Also es ist sehr kompliziert, was jetzt als neues Regelwerk gekommen ist. Ich versuche es mal so abzuschichten in einzelne Segmente. Also es gibt das Segment der sozial bedürftigeren Kunden, also die ein geringeres Haushaltseinkommen haben. Da gibt es jetzt so eine Staffel, die geht so ungefähr bis 60.000 Euro. Und dort gibt es erhöhte Förderungssätze für die Kunden.
Also bei einem Haushaltseinkommen von bis zu 60.000 Euro bekommt man mehr Zuschuss.
Genau, man bekommt mehr Zuschuss. Teilweise werden auch Kinder angerechnet, die im Haushalt sind. Also das ist der Versuch im Prinzip, das Ganze familienfreundlich zu gestalten, was wir auch durchaus total begrüßen. Und dort, würde ich sagen, hat sich die Förderung nicht signifikant verändert, vielleicht um 1.000 Euro etwa oder 1.500. Wenn wir jetzt aber das Segment angucken, derjenigen, die über 60.000 Euro Haushaltseinkommen haben, was ja schon, sagen wir mal, eine relativ niedrige Schwelle ist, also es sind doch schon einige, etwa 60-70% der Kunden fallen in diese Kategorie, die verlieren jetzt auf einen Schlag 3.600 Euro Förderung über Nacht. Okay. Ja, und das ist natürlich schon ein harter Hit. So, also das,
bei Gesamtkosten von ungefähr?
Ja, also Gesamtkosten nach Förderung ist unterschiedlich, aber wahrscheinlich sowas wie statt 20.000 müssen sie jetzt halt 23.000 Euro bezahlen oder
23.600. Die dann dazu kommt.
Genau, ja, es kommt so ein bisschen auf die Fördersituation an auch, aber 3.600 ist das Delta, das ist der Unterschied, was sie so vor einer Woche bekommen hätten versus was sie heute bekommen. Und das empfinden wir schon als schwierig, ehrlich gesagt.
Ne? Wer von Ihnen hatte die große Ehre, Ihren Kundinnen und Kunden diese Nachricht zu überbringen?
Also das machen die Seller in der Regel. Wir haben 120 Außendienstmitarbeiter und wir haben auch ein Inside-Sales-Team in Berlin, die dann entsprechend mit den Kunden diese Gespräche geführt haben und dann auch erklärt haben, warum das so ist. Ja. Also wir hatten innerhalb von 48 Stunden alle Systeme umgestellt auf die neue Förderung, haben auch dann eine FAQ-Seite hochgeladen, die man,
die man
durcharbeiten kann für Fragen. Genau, also vor allem für Familien, da sind viele Fragen jetzt gekommen. Was ist eigentlich ein anrechenbares Haushaltseinkommen, was nicht? Also das geht dann so in die steuerrechtlichen Themen. Aber das haben wir, glaube ich, alles gut aufklären können. Insofern normalisiert sich die Lage eigentlich bei uns jetzt schon wieder diese Woche mit normalen Gesprächen mit den Kunden. Natürlich muss man jetzt abwarten, wo der Markt sich irgendwie neu austariert, ne, weil jetzt schon das ist schon sehr signifikante Eingriffe
in den Markt. Die waren jetzt bestimmt auch nicht begeistert von dieser Nachricht.
Nein, natürlich nicht. Also klar, also gerade die Kunden, die in dem Glauben, die volle Förderung gesichert zu haben, dann damit konfrontiert sind, dass es nicht mehr abschließbar ist, sind davon nicht begeistert gewesen, aber deswegen haben wir uns ja auch Kulanzregelungen überlegt, um die Kunden aufzufangen.
Also die können jetzt im Zweifelsfall auch sagen, tut mir leid, ich trete von dem Vertrag zurück und überlege dann nochmal, ob ich mir die Wärmepumpe eventuell woanders besorge.
Genau, oder? Das ist theoretisch möglich. Praktisch sehen wir das sehr, sehr wenig, weil das Zweite, was ja der Gesetzesgeber gemacht hat, er hat eben nicht nur die Förderung reduziert, sondern er hat eine sehr starke Anreizwirkung gesetzt, indem wir jetzt einen klaren Degressionspfad haben der Förderung. Die Förderung wird jetzt alle 6 Monate um 1.300 Euro abgesenkt.
Also man kann jetzt eigentlich auch nicht lange warten.
Genau, also Sie haben das alles ja eingeleitet mit Planungssicherheit. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil Planungssicherheit hatte ich in den letzten 3 Jahren zu keinem Zeitpunkt, außer in dieser neuen Förderungswelt. Weil jetzt haben wir wirklich so einen Progressionspfad der Förderung, die vorsieht, dass die immer niedriger wird. Und das ist, glaube ich, für die Kunden erstmal unbefriedigend, weil sie sich jetzt beeilen müssen. Aber ich finde auch wichtig, dass man diese Klarheit in den Markt reinbringt, dass die Elektrifizierung unumkehrbar ist. Und das ist aus meiner Sicht damit auch geschehen.
Das heißt aber, man könnte jetzt auch sagen, Frau Reiche und diese Bundesregierung hatten vielleicht recht, weil offensichtlich führt das gar nicht direkt dazu, dass weniger Menschen sich für eine Wärmepumpe entscheiden.
Ja, also ich glaube, die Bewertung der politischen Entscheidung, die Förderung zu reduzieren, die müssen vielleicht andere vornehmen. Also aus meiner Sicht gibt es total Argumente dafür. Und ich glaube auch irgendwie eine Industrie muss irgendwann mal von der Förderung loskommen. Das ist schon richtig. Ich glaube, bei uns darf man aber nicht vergessen, dass wir natürlich deswegen auch eine hohe Förderung haben, weil die Strompreise extrem hoch sind. Also die Strompreise sind immer etwas, was in dieser Gleichung gern außen vor gelassen wird. Aber in anderen Ländern wie Skandinavien beispielsweise, wo die Strompreise deutlich niedriger sind, ist einfach keine hohe Förderung erforderlich, weil die Wärmepumpe sich auch einfach so lohnt. Ne? Also wir müssen immer ein Stück weit gegen diese hohen Strompreise gegen anzupensionieren, weil wir uns ja alle darüber einig sind, dass Elektrifizierung der richtige Weg ist. Ja genau, das sollte ja eigentlich passieren, aber ist dann ja, die Stromsteuer ist halt nicht gesenkt worden, aus meiner Sicht das empfinde ich als ein viel gravierenderes sozusagen Brechen eines Versprechens als viele andere Dinge, die nicht erfolgt sind, weil diese Elektrifizierung schon einmal aus Klimagründen extrem wichtig ist, aber auch aus volkswirtschaftlichen Gründen. Wir exportieren 100 Milliarden oder importieren 100 Milliarden jedes Jahr an fossile Energie, Gas, Öl und so weiter. Also, dass wir auch unabhängig werden von diesen Importen durch Elektrifizierung, ist mittlerweile ja ein strategisches Argument. Und das Dritte vielleicht noch ganz kurz, auch nur wenn wir diese Sektorkopplung hinbekommen, also wenn wir Mobilität, Heizen, wenn wir all das elektrifizieren, können wir auch diese Investitionen in Netze letztendlich rechtfertigen. Deswegen, ich glaube, die Elektrifizierung ist nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Und das ist natürlich für uns erstmal das Wichtigste. Die Frage ist, wie können wir das jetzt für die Konsumenten so gestalten, dass es einfach nicht zu viel Investitionen und zu viel finanzielle Mittel verschlingt.
Eine weitere Kritik an dieser Förderung war ja eben, Christian hat es in der Einleitung gesagt, dass dadurch auch die Preise in Deutschland einfach sehr hoch waren. Oder zumindest vermutet man, dass das einer der Gründe dafür ist, warum es einfach in Deutschland sehr viel teurer ist, sich eine Wärmepumpe einbauen zu lassen, als beispielsweise in Frankreich, wird immer gerne als Vergleich genommen, oder auch in skandinavischen Ländern. Würden Sie sagen, da ist was dran? Können Sie jetzt die Preise auch ein bisschen reduzieren? Ist das ein Anreiz für Unternehmen zu sagen, na gut, wir können es auch ein bisschen günstiger, der Markt verändert sich?
Also ich glaube, vielleicht erstmal zu diesem Argument, dass in Deutschland sich alle die Taschen voll machen, das ist einfach nicht wahr. Ne? Also das ist auch Octopus Energy hat da eine sehr, sehr detaillierte Analyse auch zu publiziert. Also im Prinzip haben wir mehrere Kostentreiber hinter diesen hohen Kosten. Also wir haben hohe regulatorische Anforderungen. Also als Beispiel, bei uns muss in ganz vielen Netzbereichen immer ein Elektriker von uns mitkommen und auch von dem Netzbetreiber, um eine Anlage anzuschließen. Das ist einfach wahnsinnig teuer, diese Einsätze. Es kostet 500.000 Euro, allein so einen Einsatz zu initiieren. Also wir haben hohe regulatorische Anforderungen. Wir haben höhere Arbeits- und Lohnkosten als in anderen Ländern, und zwar in allen. Wir haben auch den vollen Mehrwertsteuersatz beispielsweise auf der Wärmepumpe, während der in der UK, das wird mal gern so als Benchmark genommen, ist es mehrwertsteuerbefreit. So, also wir haben viele Faktoren, die diese Kosten treiben. Und es ist nicht, die höheren Kosten sind nicht in erster Linie eine höhere Marge, sondern es sind wirklich einfach höhere Betriebskosten für die Unternehmen, die das machen. Wie gesagt, das ist mehrfach auch jetzt klar wissenschaftlich abgeleitet, dass es so ist. Trotzdem entsteht natürlich durch ein Abschmelzen einer Förderung und einer Erhöhung eines Marktpreises irgendwo ein Anreiz, jetzt dagegen anzuarbeiten und die Kosten weiter zu reduzieren. Wir machen das eh schon die ganze Zeit, und ich glaube auch die meisten.
Wo kann man denn sparen?
Ja, man kann, wir hoffen uns natürlich auch, dass die Materialkosten weiter sinken, also dass die Hersteller durch die höheren Volumina jetzt auch in der Lage sind, Skaleneffekte zu realisieren und einfach günstiger zu produzieren. Wir werden immer besser darin, was wir machen. Also während wir früher pro Team beispielsweise nur eine Wärmepumpe pro Woche geschafft haben, schaffen wir jetzt zwei. Also das sind einfach Effizienzgewinne, die man schafft, wenn man bereits 16.000 Wärmepumpen installiert hat. Das ist einfach eine große Zahl. Da arbeiten wir dran, und dann versuchen wir ständig, unsere Prozesse zu vereinfachen.
Das ist ja auch klassischerweise das, was man mit einer Anfangssubvention sozusagen bewirken möchte. Man will den Markt anschieben, und dann gibt es Effizienzgewinne.
Genau.
Eigentlich genau das, was Sie gerade beschreiben. Das heißt, das Abschmelzen der Fördersumme, das haben Sie ja gesagt, das können Sie eigentlich sogar auch ganz gut nachvollziehen, wenn man da schrittweise sagt, okay, wer sich jetzt früh dafür entscheidet, bekommt jetzt auch noch schnell eine Wärmepumpe, weil wir ein Interesse daran haben, dass Menschen jetzt schnell auch diese Entscheidung treffen. Aber je länger man wartet, desto selbstverständlicher sollte es eigentlich werden.
Genau.
Also ich meine, ich war in dem ersten Moment nochmal so, der Vergleich ist natürlich steil, den du getroffen hast, Christian, mit der
DDR.
Das ist ab sofort gültig.
Aber es hat
auch trotzdem,
überrascht.
Also es hat genau, also auf jeden Fall das kam auch für die meisten politischen Beobachter, jedenfalls die, mit denen ich so gesprochen habe, sehr plötzlich, weil das ja eigentlich etwas war, worauf diese Koalition auch sehr stolz war. Das war ja ein Riesenstreit. Was machen wir jetzt mit diesem Gebäudemodernisierungsgesetz oder Heizungsgesetz? Wie gestalten wir das so, dass alle am Ende damit zufrieden sind? Und dann war immer, wir halten die Wärmepumpenförderung hoch, und die Wärmepumpenförderung bleibt uns wichtig.
Ja.
Und dann wurde das mit so einem Schwenk, mit dem keiner gerechnet hat, auch Sie nicht offenbar, mal eben abgeräumt. Was macht das mit so einem Markt?
Ja. Ich glaube, ehrlich, also wenn ich jetzt mal eher die Perspektive der Politik einnehme in dieser Frage, ich glaube...
Viel Glück.
Dann, ja, ich glaube, man macht sich damit nicht beliebt. Aber wenn man auf sein Budget aufpassen möchte und verhindern möchte, dass es diese großen Mitnahmeeffekte noch gibt, dann ist das eigentlich das richtige Vorgehen. Ja, also das ist es ist ambivalent für mich auch oder für uns als Anbieter, weil wir unsere Kunden irgendwie natürlich auch beschützen wollen und sauber...
Man hätte aber auch sagen können, in einem Monat
Ja, genau, hätte man einen Monat eben noch dieses erhöhte Volumen gehabt. Also es gab in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie weit Sie das zurückverfolgen, aber es gab immer mal wieder diese Förderwechsel. Mhm. Also der letzte große war, glaube ich, 23, 24. Mhm. Und dann gibt es immer wahnsinnig viel Vorzieheffekte, also dass das ganze Volumen vorgezogen wird, alle kommen nicht mehr hinterher, können auch keine Termine mehr machen. Und dann bricht komplett die Nachfrage ein und man hat eigentlich dann 6 Monate so ein Nachfrageloch. Mhm. Und das ist auch nicht einfach zu verkraften, ne, für eine Firma wie wir, weil wir ja schon auf einen gewissen konstanten Durchsatz auch arbeiten. Also für uns ist es eigentlich am besten, wenn wir eine relativ gerade Entwicklung haben. Die kann gerne nach oben
keine
gehen.
Keine Überraschung.
Aber eben nicht diese krassen Spikes. Und das ist etwas, was man auch damit verhindert. Ne? Und ich, also insofern, ich glaube, aus Sicht der Politik kann ich das schon nachvollziehen, dass man es so gemacht hat. Ich glaube, man hätte das ein oder andere ein bisschen kulanter gestalten können. Aber ich glaube, wir können damit leben. So, wir können damit leben und auch die Kunden werden sich daran gewöhnen müssen. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir die richtigen Angebote schaffen.
Also um auf die Frage zurückzukommen, für den Markt hat das nicht so einen großen Effekt erstmal? Mhm.
Genau, also ich glaube, die Frage ist mal, wenn wir jetzt so ein bisschen marktstrukturell argumentieren, was willst du sonst? Du hast ja ein paar Optionen. Du könntest jetzt auf Gas gehen oder du machst erstmal gar nichts. Das sind eigentlich so die beiden Optionen, die du hast. Ne? Du brauchst eine Heizung, entweder du machst gar nichts oder du gehst auf ein Substitut, was Gas wäre. Gas ist ja auch, wir haben jetzt noch nicht über das G-Mod-G, diesen wundervollen Namen gesprochen, aber...
Nennen wir es einfach weiter Heizungsgesetz.
Genau, das Heizungsgesetz 2.0 hat ja im Kern nicht viel verändert. Ne? Das war ja die große Kunst dieses Vorgangs, dass man eigentlich das Ergebnis genauso halten wollte wie vorher, aber irgendwie erklären wollte, dass man das Heizungsverbot aufgehoben hat.
Der Satz lautet, ja. Wir schaffen das Heizungsgesetz ab.
Ja, genau.
Punkt. Wir reformieren das Gebäudemodernisierungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz
damals genau. noch. Ja. Aber Fakt ist ja,
die beiden sind dasselbe.
Genau, ist das Gleiche. Ja. Und die Gasheizung ist prohibitiv teuer und wird prohibitiv teuer über mehrere Eskalationen im Gaspreis, CO2-Preis. Das wird jetzt sehr technisch, Gasnetzentgelte, immer weniger Leute nutzen das Gasnetz, aber die Fixkosten bleiben gleich, deswegen müssen immer weniger Kunden diese Kosten tragen und dann haben wir noch diese berühmte Grüngasquote.
Und Biotreppe.
Genau, die Biotreppe. All das wird dazu führen, dass Gas extrem teuer ist und wir sehen im Markt kein Signal, dass es ein Gas-Reversal gibt. Also wirklich überhaupt nicht. Ne? Das war noch ganz anders 2023, wo ja dann diese Torschlusspanik kam, dass alle noch Gasheizung gekauft haben. Die Leute sind komplett sich darum klar, dass die Gasheizung keine Option ist.
Und das, obwohl die Strompreise so hoch bleiben?
Ja, genau. Es ist ja mal eine Frage, wie hoch sind sie im Vergleich zum Gaspreis? Und der Gaspreis ist natürlich auch ordentlich angestiegen jetzt in den letzten Monaten. Also das heißt, Gas fällt weg.
Durch die Schließung der Straße von Hormuz.
Beispielsweise, ja. Genau. Auch insgesamt, weil wir immer mehr LNG im Gasmix haben. Ne? Also so, das heißt, Gas fällt erstmal aus als Substitut. Dann ist die zweite Position, könnte sein, okay, dann mache ich erstmal gar nichts. Und da haben wir jetzt aber einen klaren Pfad über die 4 Jahre, dass nichts machen teuer wird. Ne? Nichts machen wird über 1.000 Euro teurer alle 6 Monate. Und deswegen sind die Anreize jetzt sehr klar gesetzt im Markt auf die Wärmepumpe. Und deswegen überrascht mich auch nicht, dass es weiterhin jetzt eine starke Nachfrage danach gibt. Natürlich ist es für die Kunden nichtsdestotrotz ein teureres Produkt, als es vor einem Monat war. Und da müssen wir jetzt alle hinarbeiten, dass wir diese Delle jetzt wieder wegbügeln können und dass wir das irgendwie erschwinglich machen und erschwinglich halten für Kunden, trotz abschmelzender Förderung.
Das klingt, also das haben wir...
Das klingt schlüssig.
Ja, genau.
Das klingt fast so, als hätte die schwarz-rote Koalition einen guten Job gemacht. Was mich ein bisschen... überrascht, weil ihnen so viele attestieren, dass sie eben doch dann mal wieder 2 Schritte nach links, 3 Schritte nach rechts, diese Überraschung, dass sie eben keinen guten Job machen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe da auch eine ambivalente Sicht drauf. Ne? Ich habe die Kundensicht oder die Sicht unserer Kunden, ist es natürlich nicht ideal gelaufen, aber ich glaube, dass wir die Planbarkeit reinbekommen haben, ist für uns am Ende das schlagende Argument. Also was für uns immer wirklich extrem schwierig ist wenn wir mit Kunden sprechen, und eigentlich immer nur sagen können, naja, wir wissen jetzt, was in 6 Monaten passiert oder in den nächsten 6 Monaten, aber danach haben wir eigentlich keine Klarheit. Und diese Klarheit war das entscheidende Kriterium. Wir haben das übrigens auch in den letzten Monaten immer wieder über unsere Verbände, über auch Direktgespräche mit Staatssekretären und so weiter immer wieder platziert. Deswegen, ich bin mit dem Ergebnis jetzt nicht völlig unglücklich, kann ich nicht sagen.
Es gibt aber ein Szenario, in dem die Förderung peu à peu sinkt und der Einbau der Wärmepumpe dann eben nicht günstiger wird und dann alle, die erst in 2 Jahren vielleicht die finanziellen Mittel zusammen hätten, um sich die Wärmepumpe leisten zu können, dann vielleicht davor stehen und sagen, okay, jetzt habe ich gespart und kann sie mir immer noch nicht leisten, weil sie eben teurer ist als vor 3 Jahren.
Ja, das kann passieren. Ja. Genau.
Also ich glaube, es ist alles möglich.
Ja.
Aber ich glaube, der Punkt ist, die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, dass er auch in dieser ganzen Debatte immer wieder eine Rolle gespielt hat. Jetzt gibt es ja auch schon eine Staffelung, haben wir eben angesprochen, bis zu gewissen Einkommensgrenzen. Und offensichtlich schmilzt das da auch etwas weniger ab. Die Frage war aber ja immer auch, welches Incentive oder welchen Anreiz gibt man vor allem Vermietern, auch in Mietswohnungen das zu ermöglichen, weil da ja relativ klar ist, Sie haben es jetzt gerade auch mal sehr schön beschrieben, worauf Gaskunden sich einstellen können in den nächsten Jahren. Sehen Sie denn, dass das darauf einen Einfluss hat? Weil auch das sind ja Entscheidungen, in Deutschland gibt es auch viele private Vermieter, die da getroffen werden, die sind häufig einfach rein wirtschaftlich gerechnet und da ist natürlich der Anreiz, da nichts zu tun, deutlich größer, schätze ich jetzt mal.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal zu der Vermietersituation, die ist ein bisschen anders. Also auch da gibt es eine Förderungsberechtigung, die richtet sich dann nach der Anzahl der Wohnungen. Also, aber die ist auch stattlich, also die ist auch durchaus signifikant. Und für Vermieter ist der entscheidende Faktor eigentlich, dass wenn sie jetzt eine Gasheizung installieren, sie zukünftig einen Teil dieser Biogastreppe mitbezahlen müssen. Ne? Das soll ja umgelegt werden, was wahrscheinlich ein bürokratisches Monster wird, aber es wäre nicht das erste in diesem Land. Aber so der Anreiz ist ganz klar für Vermieter, jetzt zu elektrifizieren. Der war noch nie größer, als er jetzt ist nach diesem neuen Gesetz. Und das merken wir auch.
Wir sprechen ja die ganze Zeit. Oder möchtest du noch eine Frage stellen?
Ich hätte nur gefragt, ob das eigentlich jetzt erhalten geblieben ist oder ob die Förderung, das weiß ich nämlich gar nicht.
Die ist erhalten
auch
geblieben.
Die ist komplett erhalten. Da gab es keine Veränderung.
Da gibt es auch eine Veränderung. Die ist auch leicht abgeschmolzen worden. Aber die Mehrfamilienhausförderung hat Bestand. Aber wie gesagt, wenn man sich überlegt, wo geht ein Markt hin oder wie sind die Anreize gesetzt, der Anreiz ist dort durch das Mittragen dieser Gaskosten in Zukunft, das ist ein extremer, die sie nicht umlegen können auf Vermietern, die Vermieter können es nicht auf die Vermieter können sich auf die Mieter umlegen, nur 50% dieser Mehrkosten, das ist ein brutal hoher Anreiz, jetzt zu elektrifizieren.
Ich wollte nur einmal, weil wir darüber sprechen, dass die Wärmepumpe auch die günstigste Heizform und Gasheizen wird teurer, das mit Zahlen belegen, denn das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln war so nett und hat das genau in dieser Woche gemacht, ich glaube vorgestern. Wir haben, glaube ich, schon gehört, inzwischen mehrfach, 2025 war die Wärmepumpe erstmals die beliebteste Heizung beim Heizungstausch. Pro Quadratmeter Wohnfläche sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft eine Wärmepumpe, da zahlt man 12,20 Euro, um zu heizen. Beim Gas sind es 16,20 Euro heute schon gewesen oder letztes Jahr gewesen. Öl 17,10 Euro und Fernwärme, das sind schlechte Nachrichten für dich und mich, Clara, 20,90 Euro.
Ja, da ist ja auch das Problem des Monopols sozusagen bei der Fernwärme. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber da fragt man sich, wie das eigentlich aufgelöst werden soll, weil das ist ja keine Marktbewegung. Das ist jetzt bei den Wärmepumpen wirklich was anderes. Es ist ja jetzt auch die am meisten eingebaute neue Heizungsart. Trotzdem dann, wenn wir sie hier schon mal sitzen haben, es ging ja auch immer darum, zu Beginn dieser ganzen Diskussion diese Wärmewende in Deutschland zu beschleunigen. Das heißt, es geht auch um Zeit, nämlich möglichst schnell möglichst viele Wärmepumpen in Deutschland einzubauen. Nicht nur wegen der Kosten, sondern weil wir auch Klimaziele erreichen wollen. Auch das war ja immer Teil der Debatte. Wie glauben Sie, entwickelt sich das? In welche Richtung geht das im Moment?
Also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also auch gerade, wenn ich zurückschaue, ne, also Sie haben es ja gerade erwähnt, wir hatten letztes Jahr irgendwann diesen sogenannten Inflection Point, wo die Wärmepumpe über der Gasheizung lag und die Wärmepumpe ist ja wirklich, also schmiert ja komplett ab im Ranking.
Die Gasheizung.
Nein, genau. Die Gasheizung schmiert ab, die Ölheizung ist eh schon irrelevant seit anderthalb, zwei Jahren und die Wärmepumpe entwickelt sich sehr, sehr gut und ich glaube einfach, dass sich das nicht umkehren wird. Also die Wärmepumpe wird jetzt sehr nah an diese 100% Marke kommen, ne, bei den Heizungen, wo es möglich ist. Also wir werden immer noch so einen Restbestand sehen von irgendwie erneuerbaren Energieheizungen, Pellet oder sowas und vielleicht auch noch Gas, da wo es halt irgendwo konstruktionstechnisch nicht anders möglich ist. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir jetzt sehr schnell eine Annäherung an diese Heizungskurve, wie viele Heizungen pro Jahr installiert werden. Das sind so ungefähr 700 bis 800.000. Es gibt manchmal so ein paar Outlier, aber das ist so etwa der Rahmen. Und von diesen 800.000 wird irgendwann in ein oder zwei Jahren werden 90-95% Wärmepumpen sein.
Das ist aber ja trotzdem noch, also wenn ich jetzt mal kurz überschlage, ich glaube, wie viele Haushalte sind wir in Deutschland? 40 Millionen.
Eigenheimhaushalte?
Oder? Nee, nicht Eigenheim, Haushalte einfach. Das wenn man überlegt, 800.000. 20
Millionen Eigenheime, glaube ich, ja. Oder 15 Millionen Einheiten.
Okay.
Ja, genau, 16 haben wir mal, 16 Millionen, 4 Millionen Mehrfamilienhäuser. So, ja. Das sind dann ungefähr wahrscheinlich okay. Da, wo man sich so aufhält.
Kommt also schon. Ich kann deine Frage nicht beantworten.
Nein, ich habe nur, das ist auch nicht so relevant. Ich versuche nur abzuschätzen, wie lange es dauert, bis wir in diesem Land quasi eine erneuerbare Wärmeversorgung haben, was ja auch ein wichtiges Ziel ist. Und 800.000, sagen Sie, pro Jahr. Das kann dann schon noch eine ganze Weile dauern.
Das
wird schon ein bisschen dauern.
Das kann jetzt aber auch mal anziehen. Also die letzten 2 Jahre war es eher weniger, weil viele Leute eben in dieser Abwarteposition waren und sich gesagt haben, naja, mal gucken, was jetzt kommt. So, die sind jetzt böse überrascht worden mit der neuen Förderung. Werden sie aber wahrscheinlich nutzen. Und deswegen kann es auch sein, dass wir jetzt eine deutliche Volumenausweitung sehen in den nächsten. Und da wird es schneller gehen.
Ne? Und das können Sie auch leisten?
Ja, das können wir. Ja, also das ist mit Sicherheit auch eine Herausforderung für uns. Wir sind auch schon jetzt relativ viel gewachsen so in den letzten 2-3 Jahren. Aber wir geben alles, dass das funktioniert. Und je mehr wir machen, desto günstiger wird auch die Wärmepumpe werden. Also das ist ja auch eine Skalierungsfrage am Ende.
Was mir gerade einfällt, das hat tangiert, deine Frage hat nichts mit der Wärmepumpe zu tun. Ich weiß nicht, ob du das Heizkraftwerk in Mitte kennst, das hier Janowitzbrücke steht. Das ist jetzt natürlich wahnsinnig hilfreich für alle Menschen, die zu Hause sitzen und nicht aus Berlin kommen. Ich fahre jeden Tag auf Arbeit an einem Heizkraftwerk vorbei. Das ist irgendwie, ich weiß, mit dem Fahrrad 10 Minuten von hier. Und das ist Berliner Wärme heißen die, glaube ich, inzwischen. Das war früher Vattenfall. Und die machen jetzt, glaube ich, Power to Heat. Die bauen da Wärmetauscher ein für eben Quartierswärme, für Nahwärme. Und benutzen dann überschüssige Solar- und Windenergie aus Brandenburg, um dort dann eben saubere Wärme zu erzeugen, die man einfach mehr oder weniger kostenlos bekommt. Also es gibt auch solche Projekte für alle, die in Mietshäusern wohnen. Auch da gibt es, glaube ich, gute Nachrichten zumindest oder einige Projekte, die richtig in die richtige Richtung gehen.
Das heißt, eine Beschleunigung ist an allen Stellen sozusagen zu erwarten.
Ob das eine Beschleunigung ist, weiß ich nicht. Aber es passiert auf jeden Fall was. Mich hat das sehr gefreut, dass ich das gelesen habe vor ein paar Wochen.
Freuen Sie sich, dass dann jetzt in diese Debatte oder gehen Sie davon aus, in diese Debatte erstmal Ruhe einkehrt? Glauben Sie, dass es das jetzt damit erstmal war?
Ich glaube ja. Also ich glaube, diese Planbarkeit und diese Langfristigkeit, die wir jetzt sehen, das wird einfach helfen, erstmal Ruhe in den Markt zu bringen. Ich glaube, natürlich wird dann immer alle 6 Monate irgendwo, wenn diese nächste Stufe wieder ansteht, ne, diese nächste Reduktion, wird das wahrscheinlich medial auch immer wieder ein Stück weit transportiert werden. Aber ich glaube, dass wir jetzt einen klaren Fahrplan haben. Wir müssen natürlich schon auch gewisse andere Dinge machen. Also ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, der Strompreis muss runter. Also das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil das ja auch ein Legitimationsthema ist. Wenn ich die Kosten für etwas stetig erhöhe, aber gleichzeitig Betriebskosten nicht weiter senke, weil ich diesen Strompreis nicht anfasse und Gas prohibitiv teuer mache, dann irgendwo führt das, glaube ich, zu Unzufriedenheit. Also wir müssen diesen Elektrifizierungsweg auch konsequent gehen und diesen Strompreis endlich runterbringen, vor allem indem wir die Stromsteuer halt runternehmen. So, also das wäre noch so ein ordnungspolitisches Thema, was ich gerne sehen würde. Und ansonsten glaube ich, dass wir jetzt Elektromobilität sehen wir eigentlich das Gleiche. Das ist eine gigantische Beschleunigung der Adaption. Wir haben jetzt im letzten Monat, glaube ich, zum ersten Mal mehr EVs zugelassen als konventionelle Autos. Insofern, das sind ja auch konvergente Sektoren. Also jemand, der sich ein E-Auto kauft, überlegt sich auch beispielsweise eine PV-Anlage zu kaufen. Und dann zwangsläufig überlegt man sich auch, ist nicht eine Wärmepumpe gleich das Nächste? Macht das nicht Sinn? Weil du hast ja Verbundeffekte, wenn du diese ganzen Dinge zusammen nutzt. Und das ist einfach das Zielszenario, auf das wir jetzt hinsteuern müssen.
Speziell auch jetzt im Sommer, wenn es immer wieder heißer wird oder Hitzewellen gibt, dann kann man, jetzt haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, man kann damit auch kühlen teilweise.
Genau, wenn man die richtige Fußbodenheizung hat, dann kann man dann auch kühlen. Aber man kann sich auch beispielsweise eine Klimaanlage einbauen. Also das ist auch möglich, bieten wir auch an zum Beispiel. Das ist nochmal effektiver im Sommer. Also das elektrifizierte Haus ist eine tolle Vision. Also es ist wirklich fantastisch.
Ist denn jetzt, entschuldige.
Naja, nee, du bleibst bei der Wärmepumpe wahrscheinlich. Meine Frage geht ein bisschen darüber
hinaus. Jein. Ich finde, also weil das so positiv klingt und mich persönlich freut. Und wenn ich jetzt zurückblicke, 4 Jahre, es hat ja schon kräftig gerumpelt in Deutschland, auch durch die Energiekrise. Ne? Und alle sind sich eine Zeit lang mal gefühlt an die Kehle gegangen. Ob das jetzt in der öffentlichen Berichterstattung war oder auch auf der Straße, musste man sich ja teilweise Sorgen machen, dass man angesprungen wird, wenn man sagt, ich habe eine Solaranlage oder ich wünsche mir eine Wärmepumpe zu Hause. Das klingt so ein bisschen, als ob das Gerumpel jetzt vorbei ist, weil Sie auch so überzeugt davon sind, dass die Förderung ist jetzt überraschend gekommen, vielleicht nicht ideal gelaufen, aber da kann man einen Haken dran machen. Wir wissen jetzt, wie das aussieht. Beim E-Auto haben Sie gerade gesagt, da sind wir anscheinend inzwischen auf Kurs. Beim Heizungstausch sind wir auf Kurs. Dass man sagt, jetzt, wenn wir das bei 2-3 Jahre schaffen, das durchzuziehen, dass wir dann tatsächlich wirklich große Fortschritte machen können in Deutschland.
Das glaube ich wirklich. Ne? Also ich will nicht verschweigen, dass ich auch Risiken sehe, klar. Aber ich glaube,
auch bei den Batteriespeichern jetzt große Fortschritte, glaube ich.
Genau, gibt. Da gibt es auch große Fortschritte. Also ich glaube, so ein Thema, was aus meiner Sicht noch nicht in trockenen Türen ist, ist das ganze Thema CO2-Bepreisung. Also wir haben diesen ETS2, der ja unter Beschuss ist aus vielen Richtungen, also vor allem aus Osteuropa, weil die noch weit zurückliegen mit der Elektrifizierung auf europäischer Ebene. Ist ja letztendlich ein europäisches Projekt.
Ich glaube, in Polen auch noch viele Kohleheizungen.
Genau, das sind noch viele Kohleheizungen. Das heißt, der ETS2 muss stehen bleiben. Der muss stehen bleiben. Dieser CO2-Preis pro Tonne ist wahnsinnig wichtig als Grundgerüst für die Bepreisung von Gas. Ne? Also um da einfach sicherzustellen, dass das nicht wieder sich umkehrt. Also so, das sehe ich schon noch als größte Gefahr, obwohl die Gefahr wird eigentlich mit jedem Monat geringer, dass Gas so ein Comeback erlebt, ne, weil es einfach aus ganz vielen Gründen überhaupt keinen Sinn mehr macht, die ich eben schon ausgeführt habe. Das sehe ich als größtes Risiko. Aber wenn wir da weiter Kurs halten, und das tut die Regierung eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut, dann habe ich da eigentlich keine Sorge.
Ja. Also wichtig bei ETS Kurs zu halten, finde ich auch gerade im Moment, steht es ja jetzt gerade ganz aktuell, diese Woche nochmal massiv unter Beschuss. Was ist denn mit Verträgen, die vor allem auch die EU jetzt ja mit den USA abgeschlossen hat, um diese schlimmen Zölle zu verhindern? Hat man gesagt, na gut, wir kaufen ganz viel Energie von euch. Und das ist ja auch etwas, wo Donald Trump ziemlich deutlich sagt, das verlange ich weiterhin von euch. Auch auf dem NATO-Gipfel war das wieder Thema, wo ich vergangene Woche war. Also im Grunde möchte er, dass wir noch über viele, viele Jahre fossile Energien aus den USA, vor allem LNG-Gas, aber auch Öl, kaufen. Und da, ich würde mal sagen, ist schon Druck drauf.
Ja.
Ist das etwas, also womit man sich als CEO heutzutage dann eben auch beschäftigen muss und so ein bisschen drauf schaut, was hat Donald Trump heute Morgen wieder für Laune und was heißt das für unsere Elektrifizierung?
Ja, also da denke ich nicht täglich drüber nach, um ehrlich zu sein, aber ich glaube... Also,
würde einen auch verrückt machen.
Ja, ich glaube, ja genau, das überlasse ich Ihnen, aber ich glaube, ich sehe schon, also solange LNG ist natürlich erstmal teuer, so. Und solange LNG weiter genutzt wird, wird auch dieser Marktpreis für Gas irgendwo um diese 9, 10 Cent liegen und dann nicht runterkommen.
Das kann man, glaube ich, auch beziffern. Das ist 4-6 Mal teurer als Pipeline-Gas. Also das ist ein eingebauter Wettbewerbsnachteil für die gesamte deutsche Industrie. Das
ist ein struktureller Nachteil. Ne? Und deswegen, also ich glaube, wir werden jetzt auf jeden Fall weiter Gas noch brauchen, aber Gas wird teuer bleiben für alle Beteiligten. Und deswegen ist diese Elektrifizierungsoption da auch der Way out. Ne? Also wer die Kosten reduzieren will, die Betriebskosten, muss elektrifizieren. Und das haben alle verstanden. Und daran ändert, glaube ich, auch jetzt ein Donald Trump wenig.
Und schauen wir mal, ob sich Donald Trump wirklich...
Ihm hat man das ja fast zu verdanken, dass jetzt wieder ein neuer Schwung hineinkommt auf eine makabre Art und Weise.
Sehr indirekt, aber ja, ist so. Genau, mit dem Iran-Krieg.
Ja, ja. Also ich will es auch optimistisch sehen und ich würde auch sagen, da sind gute Chancen. Nur Donald Trump beugt sich nicht immer den Marktlogiken oder den Wirtschaftslogiken. Man sieht das ja auch in den USA, dass er sehr viel Geld bezahlt, damit Windparks nicht gebaut werden, die schon lange vereinbart waren und rentabel gewesen wären.
Muss man auch, glaube ich, wieder an unser Bundeswirtschaftsministerium denken. Die haben, glaube ich, auch einen 20-Jahres-Vertrag mit Kanada jetzt erst abgeschlossen für LNG-Lieferungen, bei denen
das ist
man
nämlich
hoffentlich auch dann weiß, was man damit tut, 2046.
Ja
das war so ein bisschen der Punkt, dass Politik und Geopolitik, so wie sie im Moment spielt, diese Planungssicherheit eben auch nicht hergibt. Ja. Aber es ist zumindest versöhnlich zu hören, dass das mit der aktuellen Gesetzgebung in Deutschland durchaus funktionieren kann. Deshalb bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank.